ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Johannes Schröder ist zu Gast in SWR 1 Leute. Früher Lehrer, jetzt Comedian. Was ist in deinem Leben jetzt besser als vorher?
Freiwilliges Publikum, auf jeden Fall. Ja, Leute, die sich freuen auf meine Unterrichtsstunde. Also, was auch nicht so gut ist, ist, ich vermisse tatsächlich die Schülerinnen und Schüler. Ne? Ich vermisse die Spontanität, das Lachen. Und was besser ist, ich habe meinen eigenen Stundenplan. Den kann ich jetzt so gestalten, wie ich möchte. Und trotzdem denke ich immer wieder, Mensch, mit den Schülern hat man auch immer einfach seinen Spaß gehabt. Also jeder Vormittag ist anders, da ist Reibung, da ist Spannung. Es ist immer nah am Leben. Diesen Input, den habe ich gerade, sage ich mal, auf andere Weise. Was ist besser? Also ich freue mich auf meine eigenen Veranstaltungen und das ist ja auch immer ein bisschen wie ein Klassenzimmer, ne? Theater hier, Theater da. Also im Grunde, du hast die zu spät kommen, du hast die am Handywischer, du hast...
Und die Streber sitzen auch vorne?
Die Hochbegabten in der ersten Reihe, ganz genau. Jens, du als Problemschüler wärst ganz hinten gesessen. Ja, also es ist identisch. Ja.
Das stimmt.
Vieles spiegelt sich im Grunde im Klassenzimmer wieder. Das ist das Schöne, das ist das Spannende. Und als Lehrer, das werden alle Lehrerinnen und Lehrer bestätigen können, ist man ja auch jeden Tag wie auf einer Bühne gewesen. Das heißt, im Grunde sind viele Themen ja irgendwie dann doch übertragbar. Ja. Also es Lehrerleben hat auch ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun, mit Präsentsein, mit ins Klassenzimmer reingehen, ist wie auf eine Bühne gehen und dann dort. Ja.
Da gibt es nur seltener hinten raus dann Applaus.
Genau, ne? Es gibt selten den Applaus. Es gibt, ja genau, die Freiwilligkeit ist nicht ganz so gegeben. Ja, und trotzdem kann man da das Beste draus machen und die Schüler motivieren und zum Lachen bringen und ein kleines Funkeln hier und da in den Augen erzeugen. Das ist durchaus auch möglich.
Wenn du zurückblickst, bezeichnest du dich als Beamter mit Frustrationshintergrund. Allein für die Bühnenshow oder ist da auch wirklich was dran?
Also es gibt natürlich immer einen kleinen Kern Wahrheit. Ich war insgesamt ein sehr, sehr begeisterter Lehrer. Ich habe viel Freude gehabt, auch mit meiner Theater AG. Da haben wir über die Jahrgangsstufen hinweg von der 5. bis zur 13. Klasse einfach eine tolle Gruppe gehabt, Aufführung gehabt. Ich war begeisterter Englischlehrer auch und viel Freude gehabt mit den Schülern und habe für mich aber irgendwann im System Schule doch etwas federn gelassen und wollte gerne mal an einer Stelle ein ganz eigenes Projekt für mich umsetzen und nochmal einen kleinen Nebenweg gehen im Leben. Und das hat mich wahnsinnig gejuckt, irgendwie zu sehen, was passiert, wenn ich jetzt ein Projekt selber umsetze, es wachsen lasse und da meine ganze Liebe und Zeit reinstecke. Und dann habe ich irgendwann begonnen, diese Kabarettbühne für mich zu entdecken. Und das habe ich dann einfach immer mehr so für mich umgesetzt und ja, und jetzt ist dann das daraus geworden. Aber ich war gerne Lehrer und dieses, klar, Beamter mit Frustrationshintergrund kommt vielleicht von der anderen Seite der Schule, von diesem administrativen Aufwand, den wir Lehrer betreiben müssen, vom Klassenbuch, von den Notenlisten, vom Cholerikum, ja, wie ich das Lehrerzimmer liebevoll bezeichne, von den Gesprächen da drin. Ja, es war für mich dann mal die Zeit, ja, einen Nebenweg zu gehen, so würde ich sagen, einen anderen Weg.
Und dann hast du den Comedian mehr oder weniger auch nochmal von der Pike auf gelernt. Du bist nach Kanada gegangen.
Genau, die Schüler haben gesagt, Herr Schröder, bitte erzählen Sie uns nicht Ihre schlechten Witze jeden Morgen. Wir sind hier in der Schule, wir würden gerne was lernen. Bitte, bitte machen Sie es, aber machen Sie es nicht hier. Ja, und dann bin ich tatsächlich, ich habe ein Sabbatjahr genommen, 2014, bin ich aus meiner sehr, sehr, sehr geliebten Schule, Okun-Gymnasium in Offenburg, dann nach Toronto, nach Kanada. Und habe dann da in einem Comedy-Club dann mit Comedy angefangen. Also meine ersten Gags versucht und so und bin richtig gründlich gescheitert. Ich bin extra weit weggegangen, ne, da wo mich keiner kennt. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kennen es die Hörerinnen und Hörer, dass man, wenn man etwas Neues wagt, gerne mal den ganzen Kontext um sich herum verändert, damit man woanders mutiger ist. So ging es mir. Also ich dachte, wenn ich was Neues probiere, dann traue ich mir das nicht hier vor meiner eigenen Haustür. Dann gehe ich ganz weit weg, wo mich keiner kennt. Und dort wage ich dann diesen Schritt. Und dann habe ich mich dann irgendwann, nachdem ich mir 3 Monate lang die Comedy Open Mics in Toronto angeschaut habe, habe ich dann gesagt, so, das ist meine erste Bühne. Und dann hat es nochmal 2-3 Wochen gedauert, bis ich dann da meinen ersten abendlichen 4 Minuten Auftritt hatte vielleicht und wo keiner gelacht hat. Also Stillschweigen, Kloß im Hals, wirklich ganz, ganz schlimm, Schweißausbrüche. Und dann dachte ich, okay, aber es war ein tolles Gefühl. Ich bin nachts nach Hause, das weiß ich wirklich jetzt, und gesagt, ich hab's einfach mal gemacht, so. Und dann folgte gleich der nächste Mini-Auftritt im Grunde, ne? 3-4 Minuten, mal gucken, wie man auf der Bühne überleben kann. Und dann war für mich so ein bisschen das Eis gebrochen.
Scherze vor rund 30 Menschen haben SWR1 Leute-Gast Johannes Schröder anscheinend nicht gereicht. Deshalb bist du vom Lehrer weg zum Comedian gegangen. Hast du eigentlich selber Kinder?
Ich habe selber keine Kinder. Nein, das habe ich nicht. Ich habe
dass du irgendwie, sage ich mal, nah dran bleibst, weil ja. Das diese Spielwiese für dich Schule, Klassenzimmer, Lehrerzimmer, die entwickelt sich ja auch. Und wenn du jetzt, du bist beurlaubt, ne, als genau. Lehrer, ja, ja. Da erstmal raus bist, wie hältst du da Kontakt?
Ja, das ist eine die Gretchenfrage sozusagen, um einen kleinen literarischen Exkurs. Nein, ich im Grunde muss man ja nur die Augen aufmachen, ne, mal Straßenbahn fahren und zu schauen, wie die Schülerinnen und Schüler so leben und was ihre Themen sind. Und ich bin viel mit Schulen in Kontakt, in Kooperation und rede mit Kollegen und mache Workshops mit Schulen und so bin ich eigentlich permanent im Lehrerdunstkreis noch zu Hause. Aber du hast völlig recht, also das Schulleben ändert sich. Die Schüler haben ihr Wissen in der Hosentasche, die lernen mit TikTok und mit ChatGPT und es ist nicht mehr das Gleiche wie früher. Und so bin ich trotzdem durch meine Schulkooperation immer irgendwie noch nah mit dran. Es ist natürlich nicht mehr im Schulalltag jeden Morgen um 8 Uhr. So. Und dann, ich meine, klar, Schule, einerseits ändert sich Schule radikal schnell, weil sich eben die Gesellschaft so schnell ändert und die Jugendlichen ganz anderen Einflüssen ausgesetzt sind. Ich glaube auch, dass viel, viel mehr auf die Lehrerinnen und Lehrer einprasselt als noch vor 10 Jahren. Und die Eltern lassen sich die vegane Butter nicht mehr so schnell von ihrer Dinkelsemmel nehmen. Also der Lehrerberuf hat sich wahnsinnig gerne und trotzdem bleibt vieles natürlich in der Schuldynamik auch noch gleich. Also das ist immer noch die ockerfarbenen Korridore, der Overhead-Projektor, der Medienwagen. Also das ist immer noch irgendwo auch ganz tief in der Schule noch vorhanden. Von daher glaube ich schon noch, dass ich noch 1-2 Programme auch noch mit dem Stoff zusammenkriege.
Daran habe ich auch gar keinen Zweifel. Wer sitzt denn in deinem Publikum mehr? Der Lehrer oder die Lehrerin oder die Schülerin oder
also
der Schüler?
Es sind tatsächlich mehr Lehrerinnen und Lehrer. Es sind sehr, sehr viele Studentinnen und Studenten. Darüber freue ich mich gerade sehr. Referendare, ja, das sind ja die in der pädagogischen Nahrungskette noch hinter den Einzellern aus der Biofachschaft sich befinden. Ich freue mich riesig über Referendare, also zum Beispiel auch über Lehramtsstudenten, also über die werdenden Lehrer und dass wir gemeinsam gucken, wie kann dieser Beruf toll und spannend bleiben, der er ja ist. Also das ist im Grunde, feiern wir jeden Abend den Lehrerberuf, auch mit den Nichtlehrern. Das ist, ich freue mich riesig über alle Berufsgruppen, die da sind, weil wir da irgendwie dann so miteinander kommunizieren. Es sind die quasi jeden Tag im Schulbetrieb drin sind und die vielleicht mal natürlich Schüler waren. Und so haben wir ein Spannungsfeld irgendwie von jung bis alt. Ich hatte jetzt Siebtklässler drin und Achtklässler, die gerade ihre Hausaufgaben mit ChatGPT gemacht haben. Und dann haben wir dort einen pensionierten Lehrer, der quasi sagt, er ist im wohlverdienten Ruhestand, wo ich dann immer sage, ja stimmt, die Schüler haben es echt verdient, dass du mal im Ruhestand bist. Und so haben wir einen Generationssprung, sage ich mal, drin. Ja. Wir haben Berufsschichten und daraus entwickelt sich irgendwie das Leben sozusagen im Klassenzimmer, in der Bühne, im Publikum. Ja.
Hatte früher bei dir als Lehrer der Klassenclown einen Bonus? Ich frage für einen Freund.
Ein Bonus. Ich habe mich über in Anführungsstrichen schwierige Schüler immer gefreut, weil da tritt einfach ganz viel Persönlichkeit zutage. Das ist spannend. Genau wie in sogenannten Problemklassen. Ich habe mich über die gefreut. Ja, ich habe mich. Das waren die Klassen, wo ich gesagt habe, ja, gib die mir. Das ist pädagogisch, psychologisch viel interessanter. Da ist Reibung da. Da passiert was. Die braven Klassen sind manchmal viel langweiliger.
Die lernen wollen.
Die wollen ja unterrichtet werden, weißt du? Da hatte ich ja keinen Bock zu. Ich habe ja nichts vorbereitet. Verstehst du, Jens? Ja, ich komme da. Ne, die wollen dann die Fragen das dann am nächsten Tag dann, Herr Schröder, ist das klausurrelevant? Da sage ich, keine Ahnung, klausurrelevant. Glaubt ihr, es gibt bei mir einen Zusammenhang zwischen dem, was ich unterrichte und dem, was am Ende abgeprüft wird? Also von daher sind Problemklassen eigentlich spannend, ne? Weil da ist immer Reibung und die haben plötzlich Themen, über die man dann auch direkt sprechen kann. Und die braven Klassen, da muss der Unterricht gut vorbereitet sein. Das ist natürlich auch eine Belastung für uns Lehrer.
Das stimmt.
Ja, das sind die Eltern, das sind die Klassen, die beim Elternsprechtag wollen, die meine Eltern sprechen.
Witze über Schüler, Witze über das Lehrerzimmer. Welche Reaktion bekommst du da so aus dem Schulkollegium oder wie nennst du es? Aus dem
Das Cholerikum, ja. Nenne ich es liebevoll. Die ockerfarbenen Korridore der Helene Fischer Gesamtschule. Ja. Feedback in jeder Hinsicht, viel, in jeder Richtung, ne? Noch viel zu wenig und so weiter. Jetzt macht doch noch mal was gegen die Sportlehrer und so weiter. Nein, sowohl als auch. Es gibt Zustimmung, es gibt auch Ablehnung, es gibt Befremdlichkeiten, sage ich mal. Aber insgesamt, glaube ich, drücke ich so das aus, was mir auch wichtig ist, auch was Wertschätzung angeht, den Schülern gegenüber und so, ist mein Programm eben eine Mischung irgendwie aus allem. Natürlich habe ich eine Nummer über den Sportlehrer, die bildungsferne Spaßgurke aus der Turnhalle. Man muss dazu wissen, ich war auf einem Sportgymnasium und da kamen eben in jedem Schuljahr 5 gut aussehende, top motivierte, gut gelaunte junge Männer mit maritimer Segelbräune, ja, mit einer Bierbank auf der Schulter, ohne Grund.
Die haben jeden automatisch den Bauch so ein bisschen ein.
Definitiv, ne? Ja. Und ich sitze dann da am Korrekturrand der Gesellschaft. Natürlich bin ich neidisch, ja, wenn die da gute Laune jeden Abend ein Grillfest organisiert haben und so weiter. Das ist so. Aber nein, die haben eine gute Stimmung reingebracht und gute Energie und eben auch was einfach unglaublich wertvoll ist in der Pädagogik, ist natürlich der Sport und die gute Laune und den Optimismus. Und trotzdem habe ich ein paar witzige Nummern über die irgendwie dann doch geschrieben.
Dann ist es auch eine Mischung. Auf der einen Seite übertreibst du das, was du selber erlebt hast. Auf der anderen Seite bist du vielleicht noch zu harmlos.
Das kann sehr gut sein. Jede Geschichte hat einen wahren Kern irgendwie. Ich erfreue mich zum Beispiel über Kreativantworten der Schüler, wenn die in der letzten Reihe, ne, da bei mir, die haben ja alles gemacht, bei mir in der letzten Reihe wurde gegrillt, die haben sich da so einen VIP-Bereich hinten abgetrennt mit so einer roten Kordel und Schulgeschichten sind einfach spannend und die haben alle einen wahren Kern. Auf der Bühne darf ich es ein bisschen hier und da mal übertreiben und so geht's mal um die Eltern, es geht mal über die Lehrer, mal über die Schüler und vor allem auch über mich selbst, dass ich da irgendwie im System überlebt habe.
Ja, also du kannst dich über dich selber lustig machen, du polarisierst natürlich damit, hast aber auch gerade halt gesagt, dass dem einen oder anderen oder der anderen das dann auch nicht gefällt, wenn sie Lehrerin ist, wenn der Lehrer ist. So als Nestbeschmutzer wirst du aber dann nicht beschimpft.
Doch. Nein, ich glaube, es gibt sicherlich Lehrer, die vielleicht das dann, ja, oder auch Kollegen, die dann sagen, hier, das ist irgendwie nicht ausgewogen genug und so. Es ist sehr, 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 sehr viel der Lehrerberuf. Also da wurde jedes Jahr immer noch mal ein Thema oben drauf gesattelt. Ja, erst war Inklusion, dann Integration, dann kam noch die Digitalisierung on top und G8 und G9 und dann kam noch die Corona-Pandemie oben drauf. Also es ist nicht mehr der gleiche Beruf wie vor 10 Jahren. Also das, was Lehrer leisten und das wird einfach so oben drauf gesattelt. Das ist schon enorm, unter welchen Anforderungen die Lehrerinnen und Lehrer stehen und das wird eben einfach vom Schulsystem oben denen aufgepfropft und das muss man an der Stelle deutlich sagen, vielleicht habe ich das immer nicht genügend auch gewertschätzt und so dargestellt, das kann schon sein.
Jetzt will ich in erster Leute über Problemzonen des Lehrers mit Johannes Schröder reden, Noten geben, das hat dir recht wenig Spaß gemacht als Lehrer, warum?
Das hat mir tatsächlich Bauchschmerzen, ne, bereitet. Ich habe einen so einen Schüler mal gehabt, der ein gewisser Marvin, der hat mich mal mit strahlenden Augen angeschaut, hat gefragt, Herr Schröder, auf welcher Note stehe ich? Ja, 5. Klasse, strahlende Kinderaugen. Und dann diese Frage so, auf welcher Note stehe ich denn? Und dann habe ich mir den so angeschaut und habe gedacht, so, pass auf, jetzt könnte ich dem irgendwie so eine Note sagen, so ja, mit dritter Kommastelle dahinter, weißt du, du stehst auf einer 2,6745. Und in diesem Moment habe ich so ein richtiges Schlüsselerlebnis gehabt. Ich gedacht, das ist doch völliger Schwachsinn, dass ich ihm das jetzt so sage, ja, dass ich ihm in diesem, sag ich mal, so systemimmanent sage, ja, auf dieser Note stehst du, als würde ich das jetzt wissen, ja. Und in diesem Moment habe ich gedacht, ich kann diesem Kind unmöglich jetzt so suggerieren, dass das eine Note gibt für ihn, dass das so eine offizielle, tatsächliche, objektive Wahrheit gibt. Ich habe ihm dann gesagt, du Marvin, ich habe keine Ahnung, auf welcher Note du stehst. Das ist ein Konstrukt, was wir uns ausgedacht haben. Wäre es okay für dich, wenn wir ganz andere Fragen stellen würden? Zum Beispiel, was hat dir Spaß gemacht? Hat dir das und das in Englisch Spaß gemacht? Wie ist es denn für dich überhaupt gerade zu lernen? So mit welchem Gefühl gehst du hierher überhaupt? So ganz andere Fragen. Er hat mich dann so angeguckt. Ja, stimmt. Nee, cool. Okay, reden wir da drüber. So. Und dann, nein, ich konnte es in dem Moment wirklich nicht. Ja, also im Grunde dieses Notending da so zwischen uns haben, das wollte ich. Und dann dachte ich, ja, wir müssten ganz andere Fragen stellen. Was motiviert dich? Was macht dir ein Funkeln in die Augen? So? Und dann, dass die Kinder sich selber wahrnehmen. Was lerne ich hier überhaupt? Warum? Und wie funktioniert Lernen? Und so eine Selbstwahrnehmung in Gang setzen. Und wenn wir immer nur sagen, du stehst auf einer 3,74568, ja, als wäre es eine objektiv zählbare Größe, die es nun überhaupt nicht ist, dann verbarrikadieren wir ja den Weg zur Selbstreflexion. Sagen, ja, was ist denn bei dir angekommen und so weiter. Ne? Wir setzen immer diese Note da voraus und schneiden uns den Weg zum Eigentlichen ab dadurch. Das fand ich als sehr belastend, und dass wir leider immer noch im Lehrerzimmer zu sehr darauf gucken, was die Kinder nicht können. Es ist immer noch eine 2- anstatt 80% richtig, wie es in vielen anderen Ländern ja ist.
Und die positive Entwicklung so ein bisschen außer Acht gelassen.
Die positive Entwicklung und wir sollten den Fokus darauf, was kannst du, was läuft gut. Also wenn ich ein Feedback bekomme nach einer Show oder nach einer Sendung oder was weiß ich, es ist so fundamental wichtig, dass man erstmal gesagt bekommt, so, das war gut, das war, guck mal hier, da, das war klasse. Und danach kann die Kritik kommen, aber man braucht einen Grünstift mit dabei. Man braucht hier, das war toll. Wenn ich einen roten Korrekturrand zurückgebe und da ist nur ein grüner Kommentar drin. Die Schüler gucken sich zuerst diesen grünen Kommentar an, die Augen leuchten und sagen, ja, das war gut. Cool, was war denn hier cool? Ja, die Idee war gut, die Idee war wie auch immer gut formuliert oder einfach kreativ, originell und so weiter. Und dann sagen wir, okay, jetzt müssen wir mal an die roten Stellen auch mal gucken. Und das wird gleich ganz anders wahrgenommen dann. Und also das Defizitorientierte in unserem Schulsystem hat mich sehr belastet, und ja, das auch im Lehrerzimmer immer so nach diesem Negativen, und das kann er nicht und jenes. Und wir hatten einen Schüler, ein gewisser Mike, der mit dem wir viele Konferenzen hatten, viele Klassenkonferenzen, weil er in Mathe eben immer fast bei null Punkten war. Und wir haben gedacht und wieder und konferiert, und wie können wir ihn weiterlassen oder nicht. Und ich hatte den in der Theater AG, und es war ist ein unglaublich hochbegabter junger Mann im Sozialen, im Empathischen, auch im Schauspielerischen und im Teamgeist-Building und so fair und so mitschauend für die Schüler. Und ich habe den jetzt getroffen, der ist knapp 30, in Berlin getroffen, völlig gestandener Mann mit 10 Jahren fester, guter Beziehung. Und wir haben uns damals den Kopf darüber zerbrochen, ob wir ihn ins nächste Schuljahr lassen können, wegen Nullpunkten in Mathe. Und haben uns darauf so kapriziert, dass wir irgendwie, wenn man jetzt so zurückschaut und so denkt, so was haben wir uns den Kopf zerbrochen, ob wir ihn irgendwie im Schuljahr weitergehen lassen können. Und wir haben überhaupt nicht so richtig darauf geschaut, was denn da eigentlich so an Potenzial in ihm schlummert.
Es war uns, Leute, weiter mit Johannes Schröder. Es gibt nicht nur den Grünstreifen, sondern auch den Lehrerstreifen, nenne ich es jetzt mal. Da können sich die Lehrerinnen und Lehrer mit ihrem Rotstift mit Vollgas austoben. Korrekturrand heißt der, glaube ich, genau.
Korrekturrand, genau.
Da kann ich mich dran erinnern, da war bei mir in meinen Heften immer sehr viel los.
Ich glaube, jeder kann sich noch daran erinnern, wie es ist, das Klassenarbeitsheft aufzuschlagen, und dann sieht man da dieses rote Massaker, das da angerichtet wurde im eigenen Text. Also, und dann die Kommentare. Ich hatte einen Kommentar mal, da stand einfach nur schade. So, ja. Warum? Ja. Sinn? Fragezeichen. Logik.
Genau.
Und ich habe dann immer komplett unleserlich daneben geschrieben, schreib deutlicher, ne? So, dass der Schüler es nicht lesen konnte. Aber dieser rote Korrekturrand, es ist aus der Lehrerperspektive jetzt gesehen, ist es, da steigert man sich dann so rein, ja, und dann macht man da noch eine Wellenlinie drunter und dann da noch ein WTF, ja, what the fuck, und keine, was man da alles so reinschreibt an sicherlich, ne, kann sich manchmal da ein bisschen Frust aufbauen, manchmal auch positive Sachen natürlich, aber der Schüler liest das dann, und ich weiß nicht, ne, vielleicht kann man sich wirklich noch mal dran erinnern. Man hat es dann entweder durchgelesen oder hat nur die Note sich angeschaut und dann sofort wieder zugeschlagen. Schade ist es oft, dass eben dann, sage ich mal, die Kommunikation darüber gar nicht mehr stattfindet. So,
ne? Weil der Dialog ist ja dann beendet. Und ja. Ich fand wirklich schon immer die rote Farbe abschreckend, wo ich dann auch so gedacht habe, hättest du es nicht auch eine andere getan als Korrekturfarbe? Und es ist ja wirklich so eine Art Dialog. Und wenn du sagst, da ist es dann halt auch vielleicht ein bisschen in so einen Frustrausch, in den man als Lehrer reinkommt, ja, weil man sich und seinen Unterricht nicht so richtig verstanden fühlt?
Ja, es ist tatsächlich wie so ein Hin- und Herschieben des Frustes. Der Schüler versucht zu seinem besten Gewissen diese Arbeit zu schreiben und der Lehrer liest das dann durch und denkt so, das haben wir doch gemacht und das haben wir doch auch gemacht und wo warst du bei dem Thema und so weiter. Und da baut sich viel Frust, der im Grunde ins Leere geht, weil die Kommunikation ja in diesem Moment fehlt. Die einzige Möglichkeit zu kommunizieren ist dann dieser rote Korrekturrand, der natürlich keine richtige Kommunikation ist. Also ich hatte nach den Klassenarbeiten immer das Bedürfnis, eigentlich mit den Schülern direkt dann darüber zu reden und sagen, hier, du, guck's dir doch nochmal an, du siehst es doch selber, oder irgendwie in einen Dialog einzutreten und das einfach abzugeben mit einem roten Korrekturrand. Ich glaube, das bewirkt wahnsinnig wenig. Also dieser Wirkungsgrad ist einfach, glaube ich, nicht wirklich da. Die Schüler reagieren emotional und völlig zu Recht emotional auf das, was sie dort sehen. Und ja, wenn das dann alles rot ist, da wird sich, ne, das ist erstmal, das tut weh so erstmal. Und dann müsste man im Grunde erstmal die Schüler abholen, sozusagen, was war denn gut? Wo kann man denn hier ansetzen? Was sind denn hier Punkte, die eventuell gut gelungen sind? Eine Klassenarbeit zurückgeben mit allem rot hat 0,0 Funktion, außer die Funktion, dass das Kind frustriert das Ding zuschlägt und sagt, okay, schon wieder eine 3-. Das große Fragezeichen bleibt im Kopf.
Wenn es eine 3- war.
Ja, oder eine.
Aber wenn du sagst, drüber reden, dann sind wir schon bei der Sprache. Die hat sich ja, ich sag mal, von Goethe bis Apache dann doch ein wenig verändert und einen Streifen mitgemacht. Was hieß das für dich als Lehrer?
Also die Schüler haben noch gesagt, hier, Herr Schröder, voilà, stabile Sache, haben wir ab jetzt wieder Deutsch bei Sie? Da habe ich gesagt, ja, Sören, haben wir, ja, kommen, wir legen los. Wir haben uns an viele, viele, viele verschiedene Begrifflichkeiten, stabil ist ein sehr schöner Ausdruck und ich weiß nicht, müssen wir uns anpassen? Kann sein, dass wir sagen müssen, hier, wenn die Schüler fragen, kriege ich eine 3-, dann müssen wir sagen, safe. Digga, ja, oder ich küsse dein Auge, Brudi. Ob wir uns da so anpassen müssen. Auch diese ganzen alten Bezeichnungen, ja, ungenügend und mangelhaft und so. Vielleicht müssen wir künftig sagen, Mensch, Marvin, in Deutsch stehst du zwischen räudig und gottlos. Ob das eine Anpassung ist, daran weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass die Sprache vor die Hunde geht. Allerdings, das glaube ich nicht.
Aber ich glaube, wenn die Erwachsenen dann halt schon genau diese Begriffe wählen, dann sind die ja schon total out. Dann
sind sie out. Es ist im Grunde der Wunsch der Erwachsenen, sich irgendwie, ich weiß nicht, anzubiedern bei den Jugendlichen. Mhm. Zumindest geht es da um Teilhabe. Ja? Wir wollen verstehen, wie die Jugendlichen, wie es funktioniert. Ja, wir wollen wissen, was cringe ist. Das ist die große Neugierde und auch die große Jugendsehnsucht, die wir haben, da im Sprachlichen dann kodiert. So, wie reden die und so weiter. Und wenn wir es dann für uns entdeckt haben, das Wort cringe oder, dann ist es schon längst wieder out, beziehungsweise die Schüler, die Jugendlichen entwickeln ganz schnell ihren neuen Code, ihren eigenen Code, weil der eben genau dafür da ist, sich abzugrenzen. Das heißt, in dem Moment, wo wir es für uns entdecken, wir Älteren, muss es per Definition für die Schülerinnen und Schüler schon wieder out sein, weil sie ja das für sich haben wollen. Das ist ihr Lebensbereich, in den wir nicht unbedingt vordringen müssen.
So, jetzt mal Spaß beiseite mit Comedian Herr Schröder in S-Ferns, Leute. Lass uns übers Schulsystem reden. Ja, also Johannes Schröder ist gefragt. Wo klemmt's grundsätzlich? Ist das ganze Konstrukt zu alt?
Es ist sicherlich... Es ist stark in die Jahre gekommen und in sehr festen Strukturen verwurzelt. Natürlich haben wir den Beamtenstatus, der nicht gerade zur flexiblen Lebensgestaltung beiträgt, der wahrscheinlich eventuell viele Leute auch in diesem Beruf lockt und gelockt hat, die eventuell nicht unbedingt Lehrer geworden wären, wenn es diesen sicheren Lebensentwurf nicht gäbe. Und wir müssen denken, dass der Beamtenstatus, sage ich mal, einen linearen Lebensweg eigentlich vorzeichnet. Mhm. Und diese Leute, die einen sehr, sehr klaren Lebensweg haben, unterrichten unsere Jugendlichen, für die überhaupt nichts klar ist. künftig, zukünftig. Und da denke ich, manchmal ist das vielleicht ein Missverhältnis. Es täte vielleicht manchmal dem Schulsystem gut, wenn die Lehrerinnen und Lehrer auch mal den einen oder anderen Nebenweg gegangen sind, eventuell mal was ausprobiert haben, mal gescheitert sind. Mal,
so wie du dann halt.
So wie ich, immer richtig mal gescheitert, doch auch.
Nein, das meinte ich nicht.
Aber das war immer Teil davon, aber genau. Aber sag ich mal, Geschichten haben oder Umwege gegangen sind und aus diesen Umwegen heraus auch ihre Unterrichtserfahrung sozusagen so geben können. Und der Lebensweg ist seltenst eben so linear, wie der Beamtenstatus es suggeriert. Und dieser Beamtenstatus kommt eben noch aus einer Zeit, wo das sicherlich sehr, sehr wichtig war, wo der Staat eben ja Menschen brauchte, die diesen Apparat eben so bedienen und so, sag ich mal, dem Apparat so dienen. Das ist, denke ich, sehr, sehr aus der Zeit gefallen, ja, der Staatsdiener. Und ich glaube, das System könnte mehr vertrauen und sagen, hier, dann mach doch mal eine Beurlaubung, mach eine Nebentätigkeit, geh einen Nebenweg und wenn du zu uns zurückkommst, dann umso besser. Man darf noch nicht mal eine Nebentätigkeit machen, ja, ohne die anzumelden und so weiter, weil quasi das Land oder ja schon Angst hat, dann den Beamten verlieren zu können. Sag ich immer, was du liebst, lass los und kommt es zu dir zurück, wird es für immer bei dir bleiben.
Als ehemaliger Deutschlehrer oder als Deutschlehrer, Entschuldigung, den ehemaligen habe ich dir schon untergeschoben. Ja. Als Deutschlehrer sagst du, das ganze Leben ist voller Gretchenfragen. Ich habe eine für dich, ja, und zwar G8 oder G9?
Also ich habe selber den Wandel von G8 zu G9 mitbekommen. Und was haben wir da konferiert in 6 Stunden langen Gesamtlehrerkonferenzen? Und was dann bei rauskam, war dann G8 plus. Irgendwie so ein Modell, wo man noch so hin... Also das sind alles so systemische Fragen, die am Ende keine große wirkliche Relevanz haben. Ich wäre gerne bei G9 geblieben. Und ich weiß noch genau, wie wir Schülerinnen und Schüler verloren haben, weil sie plötzlich in der fünften Klasse Englisch hatten und direkt in der sechsten Klasse Französisch. Direkt in der direkten Abfolge. Also ein komprimierter Stundenplan. Und die Kinder sind gerade mal angekommen, die hatten gerade die erste Fremdsprache, dann kam schon die zweite und dann kämpften die und dann sind die Eltern dahinter, die gesagt haben, du musst das schaffen und so weiter, wo ein gesamter Nachhilfeapparat noch da. Und die Leidtragenden waren die Schülerinnen und Schüler, die einfach natürlich immer gut sein wollten und sich auf die Hinterbeine gesetzt haben und gesagt, komm, wir schaffen das. Aber es war... aus meiner Sicht ist es wunderbar, das 9-jährige Gymnasium zu haben und die Schüler nehmen sich sonst sowieso die Zeit, wenn sie dann ihren Abschluss haben mit 17 und gehen dann ins FSJ oder ins freiwillige Jahr und machen ihre Lebenserfahrung. Also ich finde, wir dürfen den Kindern da die Zeit lassen, die sie brauchen. Ich war immer ein Befürworter von G9.
Und von den Lehrern alleine lernt man nicht, sondern auch von Tutorials bei YouTube oder sonst irgendwie sowas. Umgang mit neuen Medien. Auch so ein
Ding. Die Schüler haben ihr Wissen in der Hosentasche. Das ist es. Ja, das ist. Und dann kommen wir Lehrer, wir kommen noch mit so einem vergilbten Arbeitsblatt um die Ecke, sagen, hier habe ich für dich kopiert. Ja, frisch vom Kopierer. Lest die Seiten, solange sie noch warm sind. Ja, und die lachen sich die Schüler. Die holen sich natürlich ihre Kurzfassung aus TikTok, aus YouTube-Videos. Ich sage immer, aus Effi Briest. Kennst du noch Effi Briest? Aus Effi Briest wird effizient. Das holen die sich ratzfatz bei ChatGPT. Aber ich finde es eben so essentiell wichtig, dass wir Lehrerinnen und Lehrer uns mit TikTok und mit Instagram auch einfach auskennen. Dass wir gucken, dass wir da uns vielleicht da mal anmelden, mal schauen, wie funktioniert diese App? Wie saugt das die Aufmerksamkeit der Jugendlichen an sich? Das ist, wenn ich selber auf TikTok bin, 3 Minuten will ich da sein, denke ich, habe ich 10 Minuten Zeit, zack, ist der Nachmittag rum. Weil ich mir diese Videos angucke, wie irre. Ja, da gucke ich mir so eine Katze auf dem Skateboard, gucke ich mir an. Weißt, und denke so, wie geht diese Geschichte zu Ende? Und was das, also ich merke selber, wie ich da quasi das Ding nicht weglegen kann, ja, mit diesen Videos. Und wie sehr noch mehr muss es den Jugendlichen und den Kindern gehen, die unter diesem Einfluss stehen von TikTok und Instagram. Von daher kann ich es eigentlich nur irgendwie befürworten, dass wir Lehrer uns damit auskennen, dass wir hingucken, dass wir schauen, wie funktioniert diese App, unter welchen Bedingungen arbeitet sie. Diese Likes und die fliegenden Herzchen und die tanzenden Kardashians da, die man da sieht. Wir müssen da hingucken, wir brauchen eine Medienerziehung. Wir müssen es in die Schule hineinholen und auf den Tisch bringen und sagen, wie fühlst du dich, nachdem du 2 Stunden lang diese Videos angeguckt hast? Was macht das mit dir?
der Comedian, Herr Schröder, der würde wahrscheinlich sagen, auf gar keinen Fall darf es eine Reform im Bildungs- und Schulsystem geben, dann habe ich ja keine Grundlage mehr für meine Späße.
Genau.
Ja. Als Lehrer, Johannes Schröder, welche Verbesserungsvorschläge hast du da?
Vielleicht eine Frage, warum schieben wir bei Prüfungen, 10. Klasse, 11. bis hoch zum Abitur, warum oder jeder auch mittlere Reife, warum schieben wir immer noch bei Prüfungen die Tische auseinander und ziehen die Scheuklappen hoch und lassen die Schülerinnen und Schüler ihre Handys abgeben, keine Hilfsmittel, keine Kommunikation. Im Grunde simulieren wir da ein Szenario, was es in keinem beruflichen Kontext dann je mehr geben wird. Die Jugendlichen werden im Beruf darauf angewiesen sein, Hilfsmittel zu benutzen, sich mit ihren Teamkollegen abzusprechen und eine Lösung zu finden. Und genau das gegenteilige Szenario baut so eine Prüfungssituation auf. Ja? Isolation, keine Hilfsmittel. Und was vielmehr gefragt sein wird, ist eigentlich eine Problemlösung im Team, in einer guten Absprache. Ja? Jeder bringt seine Kompetenzen ein und baut das in einem Mosaik zusammen, mit den Hilfsmitteln, die es gibt, mit allen und in dieser unübersichtlichen, riesigen Welt der Hilfsmittel, das Richtige, das Wichtige, das Passende auszuwählen. Das ist die Kompetenz, die wir brauchen. Wir brauchen nicht das Wegsperren der Hilfsmittel, wir brauchen die kluge Integration von Hilfsmitteln. Ja, natürlich das Internet an erster Stelle, aber genau was davon, von dieser unfassbaren Mannigfaltigkeit der Hilfsmittel. Das muss, glaube ich, meiner Meinung nach mehr integriert werden in die Prüfungsformate auch.
Weil eine Klausur, eine Arbeit immer noch die Abfrage des Wissens ist?
Es ist vor allem die Abfrage in Anführungsstrichen des Wissens, genau. Was kann der einzelne Schüler zu diesem einzelnen Moment wiedergeben? Was aber viel mehr gefragt werden wird, ist, welche Problemlösungsstrategien entwickelt man, wenn man im Beruf ist, wenn er in einem Team ist von Mitarbeitern, geht es immer um die Kommunikation im Team und um die gemeinsame Lösungsfindung und nicht um das Wissen, was punktuell hier und da vorhanden ist. Im Schulsystem, das rechtfertigt das natürlich damit, dass Vergleichbarkeit hergestellt werden soll. Aber diese Vergleichbarkeit ist natürlich eine Chimäre. Die ist überhaupt gar nicht, wir können die Schülerinnen und Schüler nicht miteinander vergleichen. Das ist in unserem Schulsystem, natürlich wollen wir das so, damit wir bei der PISA-Studie Uruguay überholen. Ja, damit wir immer noch einen Schritt weiter sind als Bremen im Vergleich. Damit wir schöne Statistiken führen können. Ja, den Notenspiegel ausrechnen können auf die 10. Kommastelle. Und dort Vergleiche anstellen können. Das ist daher die Isolation. Aber wir können Wissen, glaube ich, nicht so messbar machen. Vieles ist nicht messbar. Es ist eben nicht messbar. Und es muss auch nicht alles messbar sein. Gerade Problemlösungskompetenzen in einer Gruppe, im Team, ist nicht in dieser traditionellen Weise messbar, wie du jetzt ein 1 und 1 zusammenrechnen kannst. Aber wir fokussieren unser Bildungssystem immer noch unglaublich stark auf die Messbarkeit, auf die Quantifizierbarkeit, weil sich in diesem System das System sicher fühlt. Und in diesem System, da kann sich das System selber rechtfertigen über die Messbarkeit. Hier geben wir die Übertrittsgenehmigung ins nächste Schuljahr oder zum Studium. Ja, quasi das System als Gralshüter darüber, wer den Übertritt in die nächste Stufe schafft. So.
Schule ohne Noten. Es gibt in Baden-Württemberg, ich glaube, rund 40 Grundschulen, an denen das jetzt gerade mal wieder als eine Testphase läuft. Ja. Kann das funktionieren von der ersten bis zur maximal 13. Klasse? Da gibt es ja dann auch immer die Gegenargumente, wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft, da brauchen wir halt eine Bewertung und den Vergleich.
Also Leistung und Bewertung und Vergleich sind, glaube ich, nochmal zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, Kinder wollen von sich aus leisten. Also der Begriff der Leistung. Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen lernen und saugen das Leben in sich auf. Wir brauchen da gar nicht mit dem Begriff der Leistung zu kommen. Sicherlich würde ich auf jeden Fall ein nicht benotetes Schulsystem bis weit in die Mittel- und Oberstufe mal gehen. Diesen Weg würde ich gehen. Sicherlich brauchen wir dann irgendwann, wenn es dann, ne, klar, hinten schließt sich dann das Studium an eventuell oder die Ausbildungsplätze, dann brauchen wir eine halbwegs objektive Leistungsmessung und damit der Arbeitgeber sehen kann, ja, wen habe ich denn hier vor mir. Klar geben die Noten den leichteren, schnelleren Überblick, aber was letztlich ein Schüler, ein Jugendlicher kann, was er vor allem an sozialen Kompetenzen hat, wie er seinen Platz im Leben gefunden hat, ist durch keine Note abbildbar. Niemals. Ja, wie hat er seine Identität gefunden? Im Grunde diese essentiellen Lebensthemen. Wer bin ich? Zugehörigkeit. Ja, bin ich irgendwie als Mensch im Leben angekommen? Das wird niemals in der Note abbildbar sein, aber das wird auch für unsere Arbeitnehmer natürlich wahnsinnig wichtig sein.
SWR1-Hörerin Simone Bussmann hat geschrieben, toller Gast, das geht an dich, Johannes. Freue mich auf das Tourprogramm von Herrn Schröder, auch für nicht pädagogisch ausgebildete Menschen sehr erkenntnisreich. Das darfst du dir sozusagen mitnehmen.
Dankeschön.
Sehr gern. Claudia Siebert aus Königsbach-Stein hat geschrieben, liebes SWR1-Team, wie gut, dass Sie das leidige Thema Lehrer auch mal aus einer anderen Perspektive mit Ihrem Gast betrachten. Er sagte vorhin so richtig, dass defizitorientierte Schulsystem in Deutschland bringt Schüler und Lehrer nicht wirklich voran. Also auch da gibt es eine Bestätigung für dich. Ich höre beinahe täglich eure Sendung, SWR1 Leute. Noch nie hatte ich das Bedürfnis, eine Mitteilung an den Gast zu senden. Das schreibt Ulrike Henkel. Aber Herr Schröder hat mich mit seinen Aussagen zu Tränen gerührt. Habe bereits 2 Kinder durch die Schule geschleust. Einmal Gymnasium, einmal Realschule, beide zum Glück mit gutem Abschluss. Und der Jüngste ist momentan 5. Klässler am Gymnasium. Also, sie hat vor Jahren schon aufgehört, zu Elternsprechtagen zu gehen, eben aus dem von dir genannten Grund des fehlenden Grünstiftes.
Ja, das schade ist. Ich habe mich auf Elternsprechtage tatsächlich gefreut.
Und du sagst, es sollte mehr geben.
Also nach jedem Elternsprechtag habe ich gedacht, Mensch, das müssten wir eigentlich jeden Monat machen. Und es ist im Grunde so simpel. Ja, ich habe mich nach den Gesprächen immer gut gefühlt und gesagt, Mensch, wir haben ja eigentlich ein Ziel. Es geht hier um den Sebastian oder um den Marvin oder um die Mareike oder um den Joscha, was weiß ich was. Im Grunde, und für mich war das immer erhellend. Das war wie so ein Mosaik-Puzzlestück, was sich zusammenbaut. Und dann konnten wir gemeinsam uns überlegen, so was können wir machen, um dem Kind letztlich zu helfen, ihm zu stützen, ihn gut zu begleiten.
Wäre ja auch ein regelmäßiges Update dann, ne, sozusagen.
Also Update, das ist alles. Es ist Update, es ist Motivation, es ist klare Zielsetzung und einfach gut fürs Kind. Punkt.
Barbara hat geschrieben, auch SWR1-Hörerin, lieber Herr Schröder, Sie sprechen mir aus der Seele. Unserem Sohn wurde in der Grundschule nur gesagt, was er nicht kann und wie schlecht er sei. Und nach einem Schulwechsel drehte sich sein Leben um 180 Grad.
Ja, das ist sehr, sehr rührend. Also das ist eben, wir müssen darauf gucken, was ist da, was kann das Kind. Und da gibt es immer etwas zu entdecken und zu sehen.
Wir hatten den Beamtenstatus angesprochen, den du so ein bisschen in Frage gestellt hast, ob der noch zeitgemäß ist. Da hat sich Peter Popp gemeldet aus Filderstadt. Sehr geehrter Schröder, ich vertrete die Meinung, dass der Beamtenstatus bei Lehrern absolut wichtig ist, da nur so politische Neutralität gewährleistet ist. Genauso auch kommt es von Elisabeth. Ich finde den Beamtenstatus gerade im Schulunterricht nicht aus der Zeit gefallen. Man sieht doch regelmäßig bei Tarifverhandlungen, wenn die Erzieher und Erzieherinnen streiken und die Kitas geschlossen sind, der Schulunterricht findet statt. Also das ist ja auch ein schwieriges Thema, muss man einfach sagen.
Ist ein sehr schwieriges Thema. Vielleicht könnte etwas mehr Flexibilität im Beamtenstatus trotzdem hier und da gut tun.
Das glaube ich. Und hier gibt es noch eine Meinung von Meinrad. Sie haben recht, Herr Schröder. Vielen Lehrern fehlt es an Lebenspraxis. Die sind fast so weltfremd wie Politiker.
Das ist eine Meinung. Das ist eine Meinung, ganz genau. Nein, aber ich freue mich immer abends bei den Veranstaltungen die Referendare und Referendarinnen zu sehen und die Junglehrer. Und da sehe ich immer das. Ja, freut euch auf den Lehrerberuf, weil es ist immer noch ein wunderbarer Beruf und vor allem, er bleibt, also das Wichtigste bleibt immer im Direkten, im Analogen. Da kann im Grunde vom Kultusmysterium kommen, was will. Was es letztlich ausmacht, ist immer die Beziehungsebene, das 1:1. Egal, was systemisch, sag ich mal, passiert, es kann alles zusammenbrechen da oben, sag ich mal. Und im NRW, die Leute vom Kultusministerium können überfordert sein mit der Komplexität ihrer eigenen Abituraufgaben. Und trotzdem, das Entscheidende ist im Alltag, wenn du ins Klassenzimmer reinkommst, die direkte Kommunikation. Und ein bisschen Digital-Tools sind wichtig, aber das Wichtigste bleibt in der direkten Ansprache. Also wir können unsere Kinder nicht mit Links erziehen, also mit Links. Ja. Und das Wichtigste bleibt im Unmittelbaren, im Direkten. Von daher können wir viel über das System reden, aber ich glaube, immer wenn man wieder ins Klassenzimmer reinkommt, jeden Tag kann man es wieder neu gestalten.
Johannes Schröder, vielen Dank, dass du hier warst.
Ich danke dir, Jens.
Du wolltest mir noch eine Note geben, können wir gleich sonst drüber reden.
2 bis 3 mit Tendenz zu 2.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.